Haben wir gesehen, der Felix nimmt unsere Geschichte von Nehemia vollkommen toll auf. Mit dem Bild auf der Titelseite, mit dem Leitartikel. Ist total spannend. Ich habe nicht gewusst, dass es da eine Art Erlebnisweg gibt, wo man auch die Mauern von Arbon kann Stück für Stück dann mitverfolgen. Ich habe gedacht, das war auch eine teure Geschichte, beim Nehemia auch. Er hat dort nicht bloß Arbeit investiert, sondern auch einen Haufen eigene Finanzen. Also wir sind genau top aktuell mit unserer Geschichte. Ich möchte gerade einsteigen ins Kapitel 6. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Eine alte Geschichte, Nehemia, er hat das Herz dafür gehabt, etwas zu tun für seine Stadt, für die Stadt von Gott. Gott leitet ihm ins Herz, die Mauern wieder aufzubauen. Ganz wichtig, dass ein Schutz da ist. Ganz wichtig, dass die Löcher wieder geflickt werden. Ganz wichtig, dass Gottes Sache für sie gebracht wird. Und jetzt sind sie da schon recht weit beobachtet, allerdings auch von diesen Finden. Sie sind, jetzt hätte ich schon fast gesagt, langsam unsere Freunde geworden. Mindestens sind uns ihre Namen vertraut. Interessant ist, der Nehemia, er schreibt eine Art Tagebuch und er ist ganz ehrlich. Er sagt nämlich, also ganz fertig sind wir gleich noch nicht gewesen. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Es ist gut, wenn wir auch als Christen ehrlich sein können. Gell, manchmal mehr Schein als Sein. Ich habe das auch schon beobachtet. Manchmal erzähle ich Geschichten ein bisschen anders, dass ich ganz gut wegkomme. Aber das Problem ist, ich habe immer noch die offenen Türen. Und ihr könnt euch vorstellen, Stadtmauern ohne Tor, wo man schliessen kann. Auch schön, aber dort ist es genau gefährlich. Dort kommt der Feind rein. Der Sanballat, der Tobia und der Geshem, die merken auch, jetzt ist eigentlich langsam Endspurt und sie machen das, was sie immer machen. Sie versuchen auch jetzt noch zu stoppen. Das kannst du dir hinter die Ohren schreiben, wenn du gerne möchtest. Der Feind wird versuchen, dich abzuhalten vom Werk von Gott bis in den letzten Moment. Also er hätte ja auch können sagen, jetzt sowieso keine Chance mehr, die Flügel rein, die Türen rein und dann ist gut. Nein, jetzt wird nochmal richtig aggressiv vorgegangen. Und frag dich vielleicht auch jetzt auch wieder in dieser Predigt, wo passiert mir das Gleiche in meinem Leben? Wo heissen sie vielleicht nicht Sanballat und Tobia und Geshem, sondern wo kommen die Stimmen an mich an? Manchmal sind sie von außen, manchmal aber auch in unserem eigenen Herz drin. Also, was macht es? Es geht bei mir nicht weiter. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Und wenn ihr Ono leset, schön wäre es auf Englisch, Ono. Da könnt ihr das vielleicht für euch ein bisschen umschreiben. Ono. Da passiert etwas. Zuerst habe ich gedacht, ist doch nett, wenn man wieder einmal eine Sitzung hat, wenn man sich wieder einmal trifft. Vielleicht wäre ja da die Chance von Nehemia, einmal mit seinen Widersachen in ein tieferes Gespräch zu kommen. Man könnte mal miteinander darüber reden, ob es gleich sinnvoll ist, die Mauern zu bauen oder nicht. Kephirim ist 40 Kilometer von Jerusalem weg. Wenn ich spazieren gehe, laufe ich 4 Kilometer pro Stunde. Also ich hätte da ein paar Stunden, bis ich dort wäre. Weg vom ganzen Zeug. Und ich glaube, das war genau der Punkt, wo es darauf ankommt. Abzuziehen von der Sache von Gott. Eben, es geht nicht nur darum, dass es unnötige Sitzungen gibt. Solche habe ich auch schon geleitet und damit den Leuten Zeit gestohlen. Ihr kennt das vielleicht vom Geschäft oder von einem Verein. Die kann man auch kürzer machen oder weglassen. Aber da geht es ganz fest darum, weg von der Sache von Gott. Mit etwas anderem beschäftigen. Und sie haben nochmal etwas gemacht, was ich auch ganz spannend finde. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Das eine ist, gell, weg von der Arbeit, und wenn du 40 Kilometer weit weg bist, hätte es tatsächlich so können sein wie bei dem mittelalterlichen Comic, den ich euch hier zumute. Ihr seht hier den Jan Hus. Er ist an ein Kirchenkonzil in Konstanz eingeladen worden. Das war 1414 bis 1418. Eigentlich hat man dort miteinander über Sachen von Gott und wie er es gerne möchte, sollen diskutieren. Und man hat Jan Hus für das auch eingeladen. Er war eigentlich so der Reformator vor den Reformatoren gewesen. Er hat ganz wichtige Sachen in der Bibel schon entdeckt, wo ich glaube, wo die Kirche damals echt auch gut daran tun hätte, wenn sie auf den Jan Hus eben auch gehört hätten. Am Jan Hus hat man dann nachgelegt, dass er dort geht, und von ihm wird erzählt, dass er dann freiwillig gegangen ist nach Konstanz. Man hat ihm auch freies Geleit zugesprochen. Und er ist gegangen in der Erwartung, dass man dann dort öffentlich diskutieren kann, disputieren, und dass er auch sagen kann, warum dass er zum Teil kirchenkritische Thesen hatte und wie die könnten zu einer Reform beitragen. Der Jan Hus ist gegangen, vielleicht wäre es gescheiter gewesen, er hätte sich anders entschieden. Der Jan Hus ist gegangen und die Konzilsjuristen hatten andere Pläne gehabt. Ein paar Tage nach seiner Ankunft in Konstanz haben sie den Jan Hus in Haft genommen. Er ist mehrfach verhört worden, allerdings ohne, dass er sich rechtfertigen konnte. Es ist zu keiner Disputation gekommen, sondern zu seiner Verurteilung als Heretiker. Das war damals nicht so harmlos gewesen. Wenn du dem Konzil widersprochen hast, war das eigentlich dein Todesurteil gewesen. Darum ist das gut, dass wir heute auch Meinungsfreiheit haben und jeder auch kann sagen, was er wirklich denkt. Am Tag vom Urteilsspruch, am 6. Juli 1415, ist Jan Hus der weltlichen Gewalt übergeben worden, aus der Stadt geschleppt worden und bei lebendigem Leib zusammen mit seinen Schriften verbrannt worden. Das sehen wir dort auf dem linken Bild, und auf dem rechten Bild sehen wir, dass sie dort Asche zusammensammeln, und die haben sie nachher in den Rhein geworfen. Also auch da kommen wir miteinander diskutieren, wir wollen miteinander reden. Eigentlich das Gleiche wie beim Nehemia, und es hat mit seinem Tod geendet. Ich möchte jetzt euch nicht zu fest Angst machen, aber es lohnt sich einfach nicht, auf Finden von Gott zu hören. Es lohnt sich nicht, mit ihnen zu debattieren und zu diskutieren. Es kommt nicht gut. Dort dürfen wir uns besser fernhalten. Wie hat Nehemia reagiert? Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus. Wie ist das, wenn du an das Werk von Gott denkst? Wie denken wir über die Sachen, die Gott tut, auch heute? Wie denken wir über seine Gemeinde, über seine Kirche? Wie denken wir über Gottesdienst, über gemeinsames Gebet? Wie denken wir über Mission? Denken wir, das ist ein grosses Werk, ein gewichtiges Werk, etwas, das Priorität muss haben? Oder läuft das noch irgendwo so unter ferner Liefen? Ich weiss, dass ich jetzt euch damit anspreche und nicht die Leute, die heute nicht im Gottesdienst sind oder die grundsätzlich nicht kommen. Aber die Frage ist, wie wichtig sind die Sachen für mich und in meinem Leben? Weil du und ich, wir sind ein Mitarbeiter von Gott. Und wenn wir nicht das grosse Werk in dem sehen, wo Gott tut, dann sind wir auch in der Gefahr, dass wir halt andere Sachen auch vorzeugen. Oder vielleicht auch davon weglaufen. Ich führe gerade ein grosses Werk aus und kann nicht hinabkommen. Das hat er ihnen ausrichten lassen. Vielleicht auf Susi-Deutsch übersetzt. Tut mir leid, da habe ich leider keine Zeit. Warum? Weil der Nehemia mit Gottes Sache beschäftigt war. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Ihr kennt die Geschichte. Und das Ziel war von Anfang an, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Ziel von Gott war von Anfang an das, uns zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen, in seiner Sache. Eben für mich, ich habe nie aufgehört zu staunen über diese Tatsache. Gott könnte alles so viel ringer und einfacher selber lösen. Oder er könnte irgendwelche Engel vom Himmel schicken, die folgen und die machen, was man ihnen sagt und die sind fleissig. Ich staune immer wieder darüber, warum sich Gott entschieden hat, mit uns zusammen zu arbeiten. Auf der anderen Seite kenne ich die Freude, wenn ich mitbeteiligt sein darf bei etwas, das gelingt. Nichts Schöneres wie Anne-Sophie und Luisa Marie zu taufen. Das finde ich etwas Schönes. Oder mit jemandem im National im Zimmer dürfen zu beten, weil jemand in einer ganz schwierigen Situation ist. Hey, das finde ich etwas Schönes. Ein Teil von dem dürfen zu sein. Wunderbar. Oder mit euch heute Morgen Abendmahl zu feiern. Oder mit euch Jesus anzubeten, wo echt der grösste König ist, was es überhaupt gibt. Wow, das ist es doch. Eben, wir bauen heute nicht Mauern auf. Aber ich habe mich schon gefragt, wie wichtig ist uns die Sache von Gott? Verstehen wir noch, was Gottes Willen ist und was darum soll Priorität haben? Wann hast du das letzte Mal gesagt oder einfach so gehandelt, ich habe keine Zeit? Was war das? Du gesagt hast, ich habe keine Zeit, geht nicht. Wie war das vom Thema her? Hast du gesagt, ich kann nicht, weil die Sache von Gott mir jetzt einfach wichtiger ist? Oder ist es nicht oft so, dass auch Sachen, die mit Gott zu tun haben, dass die hinten anstehen müssen? Denn wenn ich Zeit habe, dann gehe ich noch, dann mache ich noch. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wenn sitze ich an und nehme mir Zeit für meinen persönlichen Gottesdienst mit Gott? Ich bin froh, dass es für mich eine Gewohnheit ist, am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Aber so eine Lobpreiszeit, einfach mal 20, 25 Minuten an Gott denken, Gott arbeiten, wenn nehme ich mir diese Zeit im Alltag? Ja, ich habe keine Zeit. Schließlich muss ich arbeiten oder dieses oder jenes. Wenn nehme ich mir Zeit, wirklich auf Gott zu hören? Nicht einfach eine Sekunde, sondern vielleicht einmal länger, wenn ich mir Zeit, die Bibel zu lesen. Oder nehme ich mir Zeit, zum Neimen in einem Dienst mitzuarbeiten. Eben, ich staune manchmal über Christine, sie macht den Lobpreis und nachher geht sie in den Kindergottesdienst. Und beides braucht Vorbereitung. Wo bin ich da dabei? Gell, wenn Christine würde sagen, da habe ich keine Zeit, ich würde es voll verstehen. Und ich weiss auch nicht, was bei dir Priorität hat in deinem Leben. Aber ich denke, wir dürfen vom Nehemia lesen, es ist ganz wichtig, am richtigen Ort zu sagen, ich habe keine Zeit. Der Paulus, er schreibt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Ganz wichtig, wie lebe ich? Nicht als Unweise, sondern als Weise. Das ist ja der Vorteil, wenn man erwachsen wird. Man wird immer weiser. Und nicht der Zeit immer weisser. Ich merke das bei mir auch. Spiegel schauen. Kauft die rechte Zeit aus. Das ist wichtig, Zeit auskaufen. Aber vielleicht eben nicht, ich biege das und das und das und das und das und das und das auch noch alles in mein Leben hinein. Und dann am Schluss für die wichtigen Sachen, für die, wo Gott den Finger drauf legt, habe ich einfach keine Zeit mehr. Mit unserer beschränkten Zeit ist nicht alles möglich. Und je älter das man wird, umso mehr weiss man es auch. Du bist einfach irgendwann tot, müde und schaffst es nicht mehr. Und Zeiten der Entspannung sind wichtig. Ich sage nicht, lasst Entspannungszeiten weg. Aber wie ist es, soll ich jetzt wirklich nochmal ein Engagement annehmen? Soll ich nochmal in einer Sache mitarbeiten? Und dann habe ich noch weniger Zeit für Gott und sein Werk. Was sollte ich vielleicht weglassen? Was sollte ich vielleicht weniger oft machen, weil weniger oft mehr ist? Und jetzt sind wir an einem ganz schwierigen Punkt in dieser Geschichte, weil ich mache gerne mehr. Etwas weglassen, das finde ich extrem schwierig. Oder sagen, ich habe keine Zeit, obwohl etwas ganz attraktiv ist. Ich merke, das widerspricht mir total. Gell, es gibt auch Leute, die sind ganz apathisch, die machen gar nichts und haben auch keine Zeit. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber Sachen bewusst weglassen. Sagen, nein, ich tue Prioritäten setzen in meinem Leben. Dann und dann mache ich das. Und dann sage ich halt vielleicht einmal jemandem oder mir selber, für das habe ich jetzt keine Zeit, weil Gottes Werk nicht ruhen darf. Ich weiss nicht, ob euch jetzt der Gedanke so wahnsinnig super gut gefällt, aber nehmt ihn doch mit in euer Leben, in eure Beziehung zu Gott. Eben, dann muss man auch mal irgendwo an einem Punkt Nein sagen. Der Find, er wird es probieren, dass man das Werk von Gott sitzen lässt, auf Kosten von etwas anderem. Vielleicht von so einer blöden Besprechung im Tal. Oh no. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Eben, wir haben so schön gesungen, Jesus, du bist König, du bist der größte König. Und wenn der König sagt, ich hätte gern, dann sage ich oft, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Aber ist wirklich das, was mir Zeit raubt, das, was Gott will? Macht euch Gedanken darüber. Wichtig ist also, dass wir standhaft bleiben. Ich habe hier eine Skulptur vom M. Klein. Ich finde die schön. So eine kleine Bronzeskulptur. Da bleibt jemand standhaft, egal wie viel Gegenwind es gibt. Und bei Nehemia ist es auch darum gegangen. Und sie sandten auf diese Weise 4-mal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen 4-mal auf dieselbe Weise. Oh no, ich komme nicht. Oh no, für das habe ich keine Zeit. Nein, ist wirklich so. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Gottes Sache ist mir wichtiger. Gottes Sache hat Priorität. Vielleicht müsst ihr das üben vor dem Spiegel. Oh no! Keine Zeit. Oh no! Und dabei bleiben. Eben, der Find, er wird versuchen, uns immer wieder abzulenken. Das ist seine Geschichte, das ist sein Job. Konsequente Nachfolge von Jesus heisst, tue, was Jesus mir aufträgt, heute und morgen und übermorgen und überübermorgen, 4-mal in der Woche, 5-mal in der Woche, 6-mal in der Woche, 7-mal in der Woche. Spannend ist nämlich, wenn wir uns auch in dem Üben standhaft sind, mit der Zeit wissen die Leute, dass es ernst ist. Es gibt am Sonntagmorgen bei mir nichts, was ich einfach mache, wenn ich Dienst habe und wenn ich in den Gottesdienst gehen kann. Gell, es ist etwas anderes, wenn du am Sonntag arbeiten musst. Dann meine ich nicht, dass du dir ein schlechtes Gewissen musst machen da drin. Dann sagst du vielleicht an einem anderen Ort, nein, jetzt habe ich keine Zeit, weil jetzt nehme ich mir die Zeit mit Gott. Aber denkt über das nach. Das Gegenteil von standhaft bleiben ist nämlich nachgehen. Und irgendwann büge ich mich gleich am Willen vom anderen und mache es trotzdem. Und hey, wir dürfen standhafte Leute sein. Wir dürfen zu dem stehen, wo wir auch wissen, das ist richtig und das ist auch das, was Gott gefällt. Ihr könnt euch vorstellen, die natürlich nicht aufgeben, oder? Wären die nicht finden, wenn sie jetzt würden sagen, okay, jetzt akzeptieren wir es. Da sandte Sanballat zum 5. Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir, der arme Kaib, oder? Hin und her und hin und her, hin und her. Ist 40 Kilometer bis in die Mitte vom Sanballat, also der hätte wahrscheinlich 80 Kilometer müssen hin und her reisen. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand, in dem geschrieben stand. Hey, ihr wisst, was ein offener Brief ist? Hey, ich habe eine Postkarte für den Nehemia. Kein wichtiger, wertvoller, versiegelter Brief. Interessiert es euch, was da drin steht? Und so verbreitet sich Gerücht, oder? Unter den Nationen verlautet und Geshem sagt es auch. Habt ihr das auch schon gehört? Ich habe etwas über dich gehört und andere sagen das auch. Wird es euch auch gerade unwohl? Du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Ihr wollt einen Aufstand machen. Darum baust du die Mauer auf. Nicht, weil es Gott dem Nehemia als Herzensanliegen gegeben hat, was wirklich so gewesen ist, sondern du baust sie bloß auf, damit ihr nachher könnt euch gegen den persischen König auflehnen. Und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Und das war eine gefährliche Geschichte. Wenn das nämlich der persische Herrscher so gehört, dann gibt es wirklich Probleme für den Nehemia. Weil er ist als persischer Statthalter jetzt in Jerusalem. Er hat den Auftrag bzw. die Erlaubnis vom persischen König. Und wenn er sich jetzt zum König macht, da wird heikel. Also man erzählt irgendetwas über dich, das dich in ein echt schlechtes Bild hineinstellt. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Und merke da, jetzt wird sogar die ganze Sache geistlich. Ich habe sogar gehört, dass jemand im Namen von Gott über dich gesagt hat, du bist König. Jetzt wird es ganz heikel. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Ich weiss nicht, was du machst, wenn so etwas passiert. Wenn ich irgendetwas höre, dass irgendjemand etwas Ungutes über mich erzählt hat, dann geht bei mir gerade automatisch etwas los. Ich versuche nämlich sofort, die Sache irgendwie aus der Welt zu schaffen. Ich versuche, irgendwie ein Gespräch mit den Leuten zu finden oder mindestens mit meinen Freunden und erkläre, das ist gar nicht so, wie das, was jetzt hier erzählt wird. Und es kostet mich ganz viel Zeit, ganz viel Kraft, ganz viel Energie, weil ich mich mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzen muss. Und in dieser Zeit habe ich nicht irgendwie eine Halleluja-Stimmung oder irgendetwas. Ich bin mich bloß noch damit am Beschäftigen, mir meinen eigenen Boden wieder zurückzuholen. Die Frage ist, was macht denn Nehemia? Was kann ich von ihm lernen? Weil bis jetzt war er immer ein Vorbild. Mal schauen. Da sandte ich zu ihm, also Gott nicht selber. Auch spannend, oder? Keine Beratung mit dem Herrn Sanballat. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Punkt. Das habe ich mir gesagt, das wünsche ich mir auch. Nicht nur, dass ich sagen kann, oh no, keine Zeit. Ich bin an einer grossen, wichtigen Sache dran, darum kann ich jetzt nicht noch an diese Konferenz oder an diese und jene Geschichte gehen, sondern auch, wenn Sachen nicht stimmen, dass ich einfach sage, es ist nichts von dem, was du behauptest. Alles frei erfunden, Ende der Durchsage. Gell, wenn es etwas dran hat, und ich dann ein schlechtes Gewissen habe, ist das eine andere Geschichte. Dann muss ich irgendwie schauen, dass ich wieder die Sache bereinige. Aber wenn etwas nicht stimmt, lohnt es sich gar nicht, sich auf das einzulassen. Wieder ein Ablenkungsmanöver mehr. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen. Und eben, wenn Gerüchte über dich verbreitet werden, ich garantiere dir fast, dass du auch Angst bekommst. Ausser du stehst wirklich über diese Sachen und vertraust auf Gott. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Wieder weg von der Sache von Gott. Damals, weil ich so beschäftigt bin mit der Angst, die ich selber habe, wegen dem blöden Gerücht. Und dann betete Nehemia, und nun stärke meine Hände. Zu Gott gehen mit diesen Sachen. Und nicht aufgehen, nicht Ohrenlampe los, sondern sagen, Herr, und jetzt stärkst du mich. Du gibst mir wieder neuen Mut zum Dranbleiben. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Geschichte und die finde ich auch ganz spannend. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Das ist ganz ein schwieriger Satz, vor allem dort, der sich eingeschlossen hatte. Es ist ganz schwierig zum Übersetzen vom Hebräischen auf Deutsch. Und man weiß nicht recht, was dahinter steckt. Warum hat er sich eingeschlossen? Es kann auch bedeuten, er hat einfach nicht zum Haus raus können. Warum auch immer. Vielleicht hat er irgendeine ansteckende Krankheit gehabt und ist darum dort geblieben. Vielleicht war er unrein und hat darum im Haus bleiben. Eben, aus irgendeinem Grund kommt er einfach nicht dort raus und der Nehemia geht den Mago besuchen. Der sagte, Wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelsraums und die Türen des Tempelraums abschließen, denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Ihr werdet nachher merken und lesen mit mir zusammen, dass der Mann wie ein Prophet geredet hat. Und wie ist das, wenn jemand kommt und eigentlich wie so im Namen von Gott dir sagt, du lass, es ist eine heisse Geschichte, zieh dich zurück von dem, wo du dran bist. Nehemiah, komm, die wollen dich umbringen, das ist ein Wort vom Herrn. Und dort, wo du sicher bist, das ist im Tempel, dort bist du sicher. Komm, wir verstecken uns dort. Und das, denke ich, manchmal, das ist manchmal das Fieseste, wenn fromme Leute, geistlich klingende Sachen an mich herankommen. Ja, ist es jetzt so wie beim Paulus, wo man ihn gerettet hat, mit dem Korb über die Mauern runter und er konnte flüchten? Ist es so? Was ist jetzt mit dieser Geschichte da? Und darum ist es ganz wichtig, auch so Sachen, überhaupt alles, was irgendwo geistlich daherkommt, auch jedes prophetische Wort, dass man das unbedingt prüft, dass man das ganz genau unter die Lupe nimmt. Und wenn es um prophetische Sachen geht, die sind immer eine Bestätigung, etwas zu tun und nicht eine Anweisung, wo du nie darüber nachgedacht hast. Und die Frage ist auch, muss ich etwas tun, was falsch ist? Und das war einer der Punkte, wo der Nehemia gerade gemerkt hat, das kann nicht sein, das kann nicht von Gott sein. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? In den Tempel hinein darf nur der Priester. Also der Prophet hat dem Nehemia etwas gesagt, was der Nehemia gar nicht hätte dürfen. Und darum ist es wichtig, dass du deine Bibel und deinen Gott auch gut kennst. Sobald dich jemand auch auf eine fromme oder ganz oberfromme Art und Weise zu etwas bewegen will, wo Gott gesagt hat, nein, dann ist es auch für uns nein. Ich finde es auch noch spannend, noch einen anderen Gedanken, gell? Der Nehemia, der hätte ganz sicher damit rechnen müssen, dass man ihm nach dem Leben trachtet. Eben nicht bloß einmal, sondern immer wieder. Und die Frage ist, wo ist der Nehemia am besten geschützt? Nicht in einem frommen Gebäude, auch wenn es der Tempel ist. Sondern er steht unter dem Schutz von seinem Gott. Und darum kann er auch ganz ruhig dort bleiben, wo er an der Arbeit ist. Er weiß, mein Gott wird mich schützen, da wo ich im Einsatz bin. Gell, es könnte auch sein, dass der Nehemia tatsächlich umgekommen wäre in seinem Dienst für Gott. Ihr kennt das von Geschichten aus der Mission, ihr kennt das von verfolgten Christen, die dranbleiben sind mit Verkündigen, die dranbleiben sind mit anderen Menschen für Jesus zu gewinnen, die dranbleiben sind und Jesus nicht verleugnet haben. Und die hat das schlussendlich ihr Leben gekostet. Ja, das könnte auch sein. Die Frage ist, sind wir heute noch bereit, so einen Preis auch zu zahlen? Oder laufen wir davon? Machen wir irgendetwas Frommes? Mir gefällt das, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Ich glaube nicht, weil Nehemia so viel auf sich selber eingebildet hat, sondern weil er gewusst hat, ich bin im Auftrag von Gott an dieser Arbeit. Und darum kannst du auch sagen für dich, ein Mann wie ich soll davonlaufen, Gottes Werk im Stich lassen. Nein. Eine Frau wie ich soll davonlaufen und Gottes Sache im Stich lassen. Nein, ganz sicher nicht. Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeheuert hatten. Passet auf, wenn etwas Fremdes herkommt. Da ist es so, sie haben Geld bekommen für das. Das andere muss ich euch, glaube nicht sagen, lasst euch nie für so etwas missbrauchen. Egal, was jemand euch anbietet. Redet nicht im Namen von Gott und für Gott etwas, was nicht okay ist. Dazu war er angeheuert worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. Mir ist das immer wieder aufgefallen bei der Geschichte von Nehemia. Das Ziel war immer, den Nehemia zu verängstigen, dort hinzubringen, wo er sich echt fürchtet. Furcht ist kein guter Ratgeber. Furcht kommt nicht von Gott, außer es ist Gottes Furcht. Ich habe mir aufgeschrieben, Furcht ein fürchterlich schlechter und gefährlicher Ratgeber. Eben, Nehemia soll sich Gott gegenüber versündigen. Das wäre die Lösung gewesen, damit er am Leben bleibt. Und davor sollten wir auch Respekt haben und entsprechend handeln und sagen, kommt nicht in Frage. Gell? Manchmal nehmen wir die Sache von Gott ein bisschen zu leicht. Weil wir denken, Gott muss ja schon irgendwie Verständnis auch haben für mich. Wenn ich jetzt aus Furcht in den Tempel gehe und mich versündige, dann muss ja Gott Verständnis haben, weil ich habe ja Angst. Ich weiss nicht, ob es wirklich so ist. Und jetzt kommt noch etwas, was ich auch ganz spannend finde. Was macht jetzt der Nehemia mit seinen Feinden? Gell? Am liebsten jedem Raketen aufs Füdli binden und in die nächste Galaxie. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Taten. Und auch der Prophetin Noadia, also wenn ihr einmal ein Kind überkommt, alle die, die noch irgendwie gerne möchten, ihre Familien erweitern oder Grosseltern, schwätzen das euren Kind aus, einem Kind den Namen Noadia zu geben, auch wenn es ein Mädchen ist. Weil die kommt da echt schlecht weg. Und dem Rest der Propheten, das war eine ganze Gruppe, du musst dir das mal vorstellen. Eine ganze Gruppe von Leuten kommt und sagt dir genau das Gleiche und sie sagen es dir im Namen des Herrn. Prüfe die Sachen, die mich in Furcht versetzen wollten. Und merke da, der Nehemia, der hat das Prinzip schon kennt. Lola, Gola. Loslassen, die Geschichte. Gott lassen. Und das ist alles, was der Nehemia macht. Und damit ist für ihn die Sache wieder erledigt. Hey, ich wäre zu dem Tempelverantwortlichen gegangen und hätte gesagt, hey, die Noadia und der Rest der Propheten, jetzt müssen wir endlich mal etwas unternehmen. Die erzählen da Sachen für Geld, machen damit das Werk von Gott irgendwo schlecht, zeichnet die Leute ab und so weiter. Und ich glaube, dann wäre es genau gelungen. Du engagierst dich wieder an einer anderen Baustelle, als an der, wo du sein sollst. Warum lassen wir nicht gewisse Sachen wirklich los? Gedenke es, mein Gott, denk du dran, ich lasse in deine Hand und ich lasse in Ruhe und ich mache weiter bei der Sache, wo du mich dazu berufen hast. Und ich glaube, wenn wir das könnten, loslassen und Gott lassen, dann kann ich wieder zurück an meine Arbeit, dann mache ich weiter. Weil mein ist die Rache, spricht der Herr, ist aus dem Neuen Testament. Der Nehemia muss keine Rakete suchen, wo er die ins Weltall schiessen kann, sondern er geht zurück an seine Arbeit. Er hat so viele ganz praktische Sachen drin. Gell? Und wenn ich denke, der Nehemia, der war vielleicht 30 gewesen. Ui, da hätte ich schon lange etwas lernen können. Und dann lesen wir, und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Ha, sie haben es geschafft. Und ich finde, das ist eine sensationell schnelle Zeit. Elul ist August, September und sie ist fertig geworden, die Stadtmauer. In der ersten Hälfte vom September 445. Also wir haben es gerade gut gebracht mit unserer Predigtreihe in September hinein. Gott hat das Gelingen geschenkt. Und das ist wirklich so. Trotz Widerstand. Gott hat das Gelingen geschenkt durch Menschen, die sich engagiert haben. Erinnert ihr euch noch? Jeder an seinem Ort, jeder mit seinem Teil, egal ob Hohepriester oder Salbenmischer oder Bürgermeister von der einen Hälfte von Jerusalem, trotz Widerstand, übrigens von innen und von außen. Das Kapitel 5 habe ich mit euch nicht angeschaut, auch ganz spannend. Trotz Widerstand. Und sie sind fertig geworden. Unsere Mauern, Unsere Mauer ist noch nicht fertig. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es noch witzig in dem Gebäude, wo wir drin sind. Es sind Sandsteine. Für mich sieht es gerade jetzt so ein bisschen aus auf dem Bild, wie wenn das auch gemauert wäre. Ist wahrscheinlich mehr Deko. Aber macht nichts. Aber auch wir sind noch dran am grossen, wichtigen Werk von Gott, wo es wichtig ist, dass wir nicht davonlaufen, dass wir nicht Zeit versäumen mit Debattieren, mit irgendwelchen Finden, sondern dass wir dranbleiben. Der Petrus schreibt, kommt zu ihm, zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von seinem Geist erfüllt ist. Und da redet er von der Gemeinde, da redet er von seiner Kirche. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Gell? Und es ist ein Opfer, Gott zu danken, ein Lobpreisopfer. Lobpreisopfer bringen wir, da wäre auch so ein Schlager. Aber es ist vielleicht auch ein Opfer, zum sagen, nein, ich habe keine Zeit für etwas anderes. Ich habe keine Zeit für etwas, das mich abzieht. Opfer, die von seinem Geist gewirkt sind. Eben, es geht um die geistlichen Sachen. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Weil er uns gerufen hat in seine Nachfolge. Das ist das eine, die Innenmission. Und das andere ist da nach aussen. Und mit dem möchte ich zum Schluss kommen. Jesus hat gesagt nach seiner Auferstehung, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und der Auftrag ist und bleibt. Das ist unsere Mauer, die wir daran bauen. Nämlich zu den Menschen zu gehen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, ihnen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Der Markus Meyer, er hat zwei Sätze gesagt, die ich nie mehr vergessen werde. Aus dem einen habe ich mein persönliches Passwort gemacht und darum verrate ich euch das nicht. Sonst könnt ihr alle meine Konto hacken. Und das andere, was er gesagt hat, war «No contact, no mission». Ohne Kontakt zu den Leuten ist es nicht möglich, andere für Jesus zu gewinnen. Warum machen wir Spektakel am See? Nicht bloß, weil es spannend ist, Säule am Grill zu beobachten über Stunden, sondern weil man so mit Menschen in Kontakt kommen kann. Weil man mit ihnen hinsitzen kann, weil man mit ihnen Zeit verbringen kann, ist übrigens auch spannend. Der Miro wird uns das zweite Mal Säule machen und er bringt einen Kollegen mit. Gell? Und damit er nicht so allein ist, aber er wäre vielleicht auch nicht so allein, wenn wir vielleicht auch mit ihm reden würden. Ich sage, du Miro, spannend da mit ihm, Säule. Wer bist du? Was interessiert dich? Und so weiter. Warum? Ich glaube, dass wenn wir rausgehen, aber die Öffentlichkeit, aber einen öffentlichen Platz, ist alles viel niederschwelliger. Niemand hat Angst, dass er jetzt irgendwo sich muss zu einer neuen Art von Religion bekehren muss, wenn wir miteinander essen und uns freuen. Sondern wir können einander kennenlernen. Und wenn man jemanden kennenlernt, wenn Freundschaften entstehen, dann passiert auch etwas mit dem Vertrauen. Ganz ehrlich gesagt, über gewisse Sachen rede ich bloß mit Freunden, nicht mit einem Fremden mitten auf der Straße. Und ich denke, wenn man über den Glauben redet miteinander, vielleicht dann eben auch über die schwierige Tatsache, dass es Sachen im Leben gibt, die von Gott nicht bestehen können, ist das auf der Basis von einer Freundschaft viel etwas Besseres, als wenn ich einfach jemanden mit anpredige. Das ist meine Überzeugung. Ich weiss, dass es Leute gibt, die das anders machen, aber ich möchte mit Freunden über Jesus reden und nicht einfach die Fremde irgendwie anpredigen. Und das Ziel ist, sie über kurz oder lang zu Jesus zu führen. Das ist der Grund, warum wir Spektakel machen. Ihr seht vielleicht auch, wir haben die Regenbogen-Kids eingeladen von Arbon. Die werden am 10. ein kleines Konzert machen. Und das Ziel ist, eben auch Familien mit Kindern kennenzulernen, die hier in Arbon zu Hause sind. Und wer weiß, vielleicht hat es eine Familie oder mehrere darunter, die vielleicht auf der Suche sind nach einem geistlichen Zuhause, wo man vielleicht einladen kann und sagen, hey, CZB, komm mal bei uns schauen, wir haben einen tollen Krieger, wir haben für kleine und grosse Kinder etwas, auch im Angebot. Vielleicht ist es das, Oder dass uns jemand kennenlernt und merkt, die sind gar nicht so komisch, die Christen. Die hinter diesen Steinmauern sind, dort im Posthof, das sind eigentlich tolle Leute. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und jetzt komme ich dort hin, wo wir gestartet haben, wieder zum Felix. Ich habe mir diese Woche persönlich Gedanken darüber gemacht, wie erfahren jetzt aber die Leute von dem Anlass, von dem Spektakel am See? Ich war schon da vorne in der Bäckerei und habe ein Päckchen Flyer mitgebracht. Ich habe WhatsApp verschickt, alle meine Freunde. Und dann habe ich mir überlegt, ja, und was mache ich diese Woche? Diese Woche muss ich an die Leiterkonferenz. Also, da wird irgendwie zu knapp. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich jetzt euch einfach sage. Eigentlich würde ich euch das lieber nicht sagen. Aber bevor dann irgendwelche Gerüchte und komische Sachen eine Runde machen, sage ich es euch. Ich habe nämlich dann gedacht, eigentlich wäre es am gescheitsten, wir hätten den Inserat im Felix, oder? Irgendeines, wo man nicht übersehen kann. Gesundheit. Und ich bin dann zu der Daniela gegangen, seitdem sind wir per Du, und habe ein Inserat in Auftrag gegeben. Ich habe gefragt, habt ihr noch Platz auf einer Seite? Und eben, was ganz wichtig ist für euch, das Inserat ist privat und nicht mit Gemeindegeldern zahlt. Ist das gut? Also wenn ihr den Felix aufmacht, kommt nicht in Schreck rüber, werdet nicht ärgerlich über die Gemeindeleitung, die jetzt für so etwas so viel Geld ausgibt. Weder Gemeinde noch Gemeindeleitung hat da Geld ausgegeben. Das ist meine private Geschichte. Einfach, weil ich nicht Zeit habe, mit jedem im Arbon da persönlich zu reden. Und es ist gleich schön, dass eigentlich 12'700 Leute die hätten die Chance, dann zu sehen, dass der Anlass stattfindet. Und so habe ich das für mich gemacht. Einfach, weil ich mich auch gefragt habe, wo investiere ich? Rede ich bloß jetzt nicht nochmal über Spektakel oder investiere ich mich? Und ich habe mir gesagt, das werde ich so machen. Aber ich bitte euch auch um Mithilfe. Eben, Inserat müsst ihr keins mehr machen. Das wird erscheinen. Aber fangen da doch wieder beten an für den Anlass, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Dass wir vielleicht wieder mit dem Herrn Schuhwerk am Tisch sitzen können, weil der war letztes Jahr da gewesen, am Spektakel. Dass wir vielleicht gute Gespräche haben mit Familien, wo vielleicht auch kommen, ihre Kinder hören. Betet dafür, dass wir auch mit unseren Freunden von Paraboot, die auch wieder werden, die Kerzen verkaufen, dass wir mit ihnen einen Schritt weitergehen können im Glauben. Betet für diese Sachen. Ich wünsche mir auch ganz fest, dass ihr euch vielleicht, wenn ihr nicht gerade am Zügeln seid, so wie Manuel und Christine, dass ihr vielleicht mitkommt und mithelft, mit den Listen, die draussen liegen. Und man kann sich wirklich für eine kürzere oder längere Zeit kann man sich eintragen und so einfach zum Gelingen von dem Anlass mithelfen. Und eben, vor allem beten wir dafür, dass Gottes Reich kommt, dass seine Herrschaft kommt. Und ihr könnt ja zum Znacht kommen, dann müsst ihr nicht extra. Gut. Gut. Danke, Nehemiah. Der Rabbi Benjamin, der tut einmal die Leute umtaufen vom Namen her. Das ist jetzt der Manuel Nehemiah. Nein, wenn ihr könnt, überlegt euch doch, ob ihr einen Beitrag leisten könnt. Eben, vielleicht sind ihr auch schon in der Ferien, da weiss ich auch, sind ihr schon unterwegs, wünsche ich euch von Herzen ganz eine tolle, gute Zeit. Aber wenn ihr könnt, steht sicher im Gebet dahinter. Und so haben wir mit dem Felix angefangen. Mit dem Felix hören wir wieder auf. Und ich möchte gerne euch einladen, dass wir miteinander zum Abendmahl kommen. Weil das Abendmahl ist für mich auch immer ganz etwas Eindrückliches. Gell? Jesus hätte x-mal können sagen, ich habe keine Lust mehr, ich gebe auf. Also ich glaube, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich schon reklamiert, irgendwann nach Bethlehem, oder? Was ist als erstes? Flucht nach Ägypten. Hey, völlig blöd. Davonlaufen, oder? Jesus hätte dort können sagen, vielleicht da 7-8-Jährige, weißt du was, Mami? Ich gehe wieder heim zu meinem Vater im Himmel. Ist einfach zu mühsam da. Oder ihr wisst ja, wie viel Ärger er hatte mit seinen eigenen Freunden. Vielleicht mit uns, manchmal ist für Jesus auch ein bisschen mühsam. Könnte ja sein. Und gleich lesen wir dann dort, dass Jesus durchgehebt hat bis zum Schluss. und darüber aus nach seiner Auferstehung gesagt hat, hey, und ich glaube, mit euch möchte ich weitermachen. Mit dir und mit mir. Hey, mit dir mache ich weiter. Nimm dir ein Vorbild am Nehemia und bleib dran. Lass dich nicht vom Feind abziehen. Sag vielleicht einmal, oh no, mache ich nicht, weil ich habe ein grosses Werk zu tun, das Werk von Gott. Ich möchte gerne den Martin führen bitten und den Manuel, habe ich mir schon, bevor er etwas gesagt hat, heute vorgenommen. Und gerne Annelies und Isabel, darf ich euch bitten, mir helfen beim Abendmahl austeilen.